Ja, ich verbinde mit Wüste, mit der Wüste, mit Sandwüste, verbinde ich einige von der schönsten Kindheitserinnerungen von mir. Ich bin in einem ostafrikanischen Land aufgewachsen, in Djibouti. Die ersten 9 Jahre von meinem Leben habe ich dort verbracht. Und wir haben manchmal als Familie so Ausflüge gemacht. Wir haben in der letzten Zeit in der Hauptstadt gewohnt und an das mag ich mich erinnern. Und dann haben wir manchmal so Ausflüge gemacht zu einheimischen Leuten, die in einer Wüstengegend gewohnt haben. Also so richtig, halt, wie man sich so vorstellt, mit Sanddünen und so weiter. Und eine von der schönsten Erinnerungen ist daran, dass wir als Kind, wir vier, sind vier Kinder gewesen, haben amix dürfen auf den Gepäckträger vom Land Rover aufsitzen. Das dürfen wir sonst wahrscheinlich eigentlich nicht. Und sind dann so über die Sandpisten, diesen Spuren im Sand gefolgt. Das war für mich einfach ein herrliches Erlebnis gewesen. Ich mag mich auch erinnern, dass wir unter freiem Himmel übernachtet haben, unter Millionen von Sternen. Ich habe das auch schon erlebt, eine Sternennacht in der Wüste. Und ich mag mich auch erinnern so an die Morgenstimmung, wenn man in der Wüste ist, so die Morgendämmerung, wenn so ein neuer Tag anfängt, die Frische von dem Tag, der dann aber sehr schnell auch wieder durch ist. Weil natürlich in der Wüste kann es auch extrem heiß werden. Es kann sehr schlimme Sandstürme geben. Also es ist nicht nur einfach ein schöner oder ein romantischer Ort, das ist mir schon sehr bewusst. Die Wüste ist ja so ein Sinnbild, auch für in unserem Leben. Wir reden ja manchmal auch von so Wüstenzeiten in unserem Leben. Oder wir reden davon, dass wir vielleicht gerade eine Wüstenzeit durchgehen müssen oder hinter uns bringen oder aushalten. Und dann ist das eigentlich immer so ein bisschen negativ gemeint. Interessant ist, in der Bibel gibt es ganz viele so Begegnungen in der Wüste. Aber das sind immer auch, zwar schwierige Zeiten, aber es sind auch Begegnungen, ganz spezielle, tiefe Begegnungen mit Gott. Also in der Wüste sind die Leute von der Bibel Gott ganz besonders und ganz neu auch, auf eine neue Art und Weise begegnet. Und wir fangen das neue Jahr eben an mit dem offiziellen Jahreslos von der Kirche, von der reformierten Kirche und allen anderen Kirchen, die sich da dazu zählen. Und das ist eben das Jahreslos. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und interessant ist, dass die Aussage gemacht wird in der Wüste, von einer sehr beeindruckenden Frau namens Hagar. Und dieser Geschichte wird man heute ein bisschen nachgehen. Und gleichzeitig mit dieser Predigt starten wir auch eine Predigtreihe, die uns den ganzen Januar durch wird beschäftigen. Und das Thema dieser Reihe wird sein, in der Wüste Gott im Leid begegnen. Im letzten November, als wir Gebetswoche hatten, hier in der Cafeteria, bin ich ein paar Mal gebeten und mir ist aufgefallen, es hat einen Ort gehabt, wo man so ein Gebetsbändchen in so einen Maschendraht reinweben oder anhängen. Und es hat ganz viele so orange Bändchen gehabt. Und die Bändchen, die orangen Bändchen, waren Gebet gewesen, wo es um Schmerz und um Leiden gegangen ist. Und wir haben ein Jahr hinter uns, 2022, wo wir globale Krisen erlebt haben, wo wir aber auch ganz viele von uns, glaube ich, persönliche Krisen und Herausforderungen erlebt haben. Vielleicht Krankheiten, vielleicht Todesfälle, vielleicht Herausforderungen in der Familie, Herausforderungen am Arbeitsplatz. Und ganz viele von uns könnten jetzt eine Geschichte erzählen von dem, was letztes Jahr Schwieriges passiert ist in ihrem Leben. Und gerade diese Woche haben wir als Familie sind wir sehr herausgefordert worden, weil mein Vater, wo meine Eltern, die sind ja zu Mali, eigentlich, und mein Vater hat diese Woche notfallmässig in die Schweiz kommen, weil er gesundheitlich sehr angeschlagen war. Und er ist dann rechtzeitig zum Glück in die Schweiz gekommen, konnte in Aarau operiert werden. Aber es war allerhöchste Zeit, es ist ein Wunder, dass er das überlebt hat. Und ich glaube, wir alle kennen so Geschichten von dem Leiden, von der Not, die wir vielleicht persönlich oder in unserem Umfeld erlebt haben. Und man mag jetzt denken, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so ein ermutigendes Thema, so zum neuen Jahr, über Leiden und Not reden. Gebt doch Schöneres. Aber ich meinte, das werden wir sehen in den nächsten Wochen, dass es eine mega Ermutigung, ganz viel Ermutigung gibt in der Bibel. Gerade für Leute, die in notvollen Situationen sind, in herausfordernden Situationen. Und wir haben auch als Gemeindeleitung darüber geredet und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur eine Kirche sein, wo zusammenkommt, wenn wir es gut haben, wenn wir fröhlich sind, wenn alles so ist, wie es sein müsste. sondern wir wollen auch eine Gemeinschaft sein, wo Leute sich wohlfühlen dürfen, dazukommen, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen und die sich nicht mehr komisch fühlen, weil alle anderen ja happy und glücklich sind. Sondern wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo sich so Leute auch getragen fühlen und gehört fühlen in ihrer Not, in ihrer Herausforderung. Aber jetzt zurück zu dieser Geschichte von der Hagar in der Wüste. Und die Geschichte fängt so an, es heisst dort im 1. Mose 16, doch Sarai, das war eben noch, bevor Sarai einen neuen Namen bekommen hat und Sarah geheissen hat, darum müssen wir dann ein bisschen verzeihen in der Predigt, manchmal sage ich Sarah, manchmal Sarai, aber es ist immer die gleiche. Die Frau Abrahams bei ihm auch, das war, bevor der Abraham war, auch dort wird es mir wahrscheinlich passieren. Also, doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder bekommen. Abraham war einverstanden. Ja, logisch. Ist ja für ihn nicht so der schwierige Part gewesen. Egal. Aber was wir in diesen ersten Versen gerade schon mal sehen, dass Leiden, oder wir sehen mal, wie das Leiden anfängt. Alles fängt mit dem an, dass Hagar eine Sklavin war. Eine ägyptische Sklavin. Es könnte sein, dass sie ein Geschenk war vom Pharao, vom König von Ägypten, an Abraham und an Sarai. Weil die beiden haben ein Zeitchen dort gelebt. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber sie waren ein Zeitchen dort. Und es könnte sein, dass Hagar in diesem Zusammenhang wie ein Geschenk an Abraham und Sarai war. Also das ist die eine Not. Sie ist eine Sklavin. Die andere Not ist, dass Sarai kein Kind bekommt. Und das war in selber Zeit eine riesige Not. Weil da ganz viel, da ist es um Ansehen, da ist es um Status gegangen, da ist es auch um die Verheißung gegangen von Gott, dass aus ihnen ein Volk wird und so weiter. Da ist ganz viel dran gehangen. Und jetzt, aus diesen beiden Nöten, gibt es eine neue Not. Weil Sarai hat die Idee, dass ja sie, Hagar, an ihrer Stelle könnte ein Kind bekommen mit dem Abraham. Und der Schritt bringt dann wieder unweigerlich neue Not mit sich. Sie zwingt eigentlich Hagar, ein Kind zu zeugen mit dem Abraham. Eben, der Abraham ist einverstanden. Und Hagar muss einfach. Und tatsächlich wird sie schwanger. Jetzt, das mag zur damaligen Zeit ein mehr oder weniger normaler Schritt gewesen sein. Das ist anscheinend so gemacht worden in dieser Zeit. Es ist auch nicht so, dass die Bibel an dieser Stelle explizit verurteilt, was sie da machen. Es steht nicht im nächsten Satz, und das war eine dumme Idee von Abraham. Aber wenn man die Geschichte weiterliest, dann merkt man, dass das, was sie sich da überlegt haben und was sie da machen, unweigerlich ganz viel Leiden, ganz viel Not nach sich zieht für eine ganze Reihe von Leuten. Also die Hagar, ursprünglich aus Ägypten, lebt als Sklavin an einem Ort, wo nicht ihr daheim ist. Und ich wirst jetzt nicht nur Sklavin, sondern ich würde auch sagen, sie wird sexuell ausgebeutet an dieser Stelle. Weil ich bin nicht so sicher, ob sie einverstanden war mit diesem Schritt. Und da ist mir jetzt wichtig, wir sehen hier gerade schon mal zwei wichtige Aspekte von Not und Leiden allgemein. Wenn wir über Not und Leiden nachdenken in unserem Leben, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das immer etwas sehr Komplexes ist. Leiden hat eine hohe Komplexität. Man kann keine einfache Antwort geben auf die Frage, warum gibt es so viel Not und warum gibt es so viel Leiden in unserer Welt und warum gibt es so viel Not vielleicht auch in unserem persönlichen Leben. Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Und unsere Welt versucht, einfache Antworten zu geben. Aber wir sehen hier, dass es eben komplex ist. Einerseits hat Leiden viel zu tun mit unverschuldetem Leiden. Sarai hat kein Kind bekommen und das war ein unverschuldetes Leiden, eine unverschuldete Not. Aber dann ihre Idee, dass die Hagar ein Kind haben mit dem Abraham, das war eine zerstörerische Entscheidung von ihr. Und die Kombination von unverschuldetem Leiden und zerstörerischen Entscheidungen bringt mit sich, dass Not und Leid in dieser Welt sehr ein komplexes Thema ist. Aber wie gesagt, ich meinte, dass unsere Welt, unsere säkulare Gesellschaft, in der wir leben, versucht, einfache Antworten zu geben. Eine einfache Antwort aufs Leiden ist, dass es sinnlos ist. Dass man es einfach verdrängen muss. Dass man es einfach möglichst aus den Augen drängen und nichts damit zu tun haben. Eine andere einfache Antwort ist, dass es immer jemanden gibt, der schuld ist. Kennt ihr das? Es ist immer jemand schuld. Wenn es nicht Politiker sind, dann sind es halt die und dann sind es halt die oder sind es die oder dann ist es halt die Schwiegermutter oder dann ist es halt Kind oder was auch immer. Es ist immer jemand schuld. Und wenn man dann jemanden findet, der schuld ist, dann schieben wir die Schuld noch Gott in die Schuhe. Mit der Frage, warum lässt Gott das Leiden zu? Aber meistens fragen das ja Leute, die gar nicht an Gott glauben, warum lässt Gott das Leiden zu? Und haben dann gewusst, dass die Frage, warum lässt Gott Leiden zu, eine relativ moderne Frage ist. Die gibt es erst seit etwa 300 Jahren. Erst mit der Aufklärung ist man auf die Idee gekommen, dass Leiden, die Not in unserem Leben, in dieser Welt, könnte ein Hinweis sein, dass Gott gar nicht da ist. Aber die ganzen Jahrhunderte, die Jahrtausende vorher, ist man davon ausgegangen, dass Leiden nicht das Zeichen ist, dass Gott nicht da ist, sondern dass Gott der ist, der uns durchs Leiden durchträgt. In der Bibel finden wir nie die Frage oder eine Abwendung von Gott wegen dem Leiden. Wir finden zwar Klage, wie lange noch willst du das machen, Gott? Wie lange sollen wir das alles noch aushalten? Aber nie die Frage oder nie der Schluss, es wird wohl kein Gott geben. Und da sehen wir schon, die Bibel gibt eine bessere Antwort aufs Leiden als vieles in unserer Welt, weil sie sagt, es ist sehr komplex. Die Gründe für Leiden, auch in unserem Leben, ist sehr komplex. Das ist das eine. Und das zweite ist auch noch, Leiden hat sehr eine hohe Eigendynamik. Also wir sehen das sehr schön in dieser Geschichte. Wir haben jemanden, der ein Leiden erlebt, die Sarai, weil sie kein Kind bekommt. Wir haben das Leiden von der Hagar, weil sie Sklavin ist. Und dann entsteht eine Eigendynamik, die ganz viel neues Leid nach sich zieht. Und um da jetzt nicht so theoretisch sein zu lassen, überleg dir mal in deinem eigenen Leben. Vielleicht eine Situation aus dem letzten Jahr, wo du gelitten hast, wo du schwierig daran zu tragen gehabt hast. Überleg dir mal so eine Situation in Erinnerung rufen. Wahrscheinlich, vielleicht weißt du gar nicht, was der Ursprung war von dieser Situation. Du weißt vielleicht gar nicht, wie das angefangen hat. Weil verschiedene Entscheidungen, verschiedene Schritte haben dazu geführt, dass du das Leiden, dass du mit dem Leiden konfrontiert worden bist in deinem Leben. Es ist vielleicht eine komplexe Kombination von Gründen, warum die Not in dein Leben hineingekommen ist. Und das werde ich dir eben einfach zusprechen. Es ist komplex. Und wenn du nicht mehr genau weißt, was der Ursprung war, ist es auch nicht so schlimm, weil es braucht auch nicht immer Entschuldigen. Und vielleicht bist du einfach auch zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, wie die Hagar. Die Hagar hat eigentlich nichts für das können, was ihr angetan worden ist. Sie ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Das Leiden, das Sarai erlebt hat, hat sie auf die Hagar sozusagen übergewälzt. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation. Du erlebst eine Not in deinem Leben, wo du gar nicht der Ursprung bist davon. Vielleicht ist das jemand in deinem Umfeld, vielleicht irgendjemand bei der Arbeit, der eine Entscheidung getroffen hat, wo du jetzt sozusagen die Konsequenz, das Leiden, die Not davon musst tragen. Und wir sehen dann in der Geschichte, dass sich die Situation zuspitzt, weil die Hagar wird dann schwanger und das führt dann zu einer Beziehungskrise zwischen dem Abraham und der Sarai. Und es heisst nachher, ein paar Vers später, sie streiten dann, oder ja, und dann heisst es, Abraham entgegnete ihr, der Sarai, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Und wir sehen hier eine ganz typische Reaktion von Menschen, wenn sie Not und Leiden erleben in ihrem Leben. Es ist Flucht. Die Hagar flüchtet in die Wüste. Die Hagar versucht, aus der Situation raus zu flüchten. Und ich glaube, wir kennen auch so Situationen, wo wir flüchten. Bei uns sieht die Flucht vielleicht ein bisschen anders aus. Wir rennen vielleicht nicht in die Wüste, aber es gibt andere Wüsten vielleicht in unserem Leben. Vielleicht flüchten wir aus einer Beziehung raus. Vielleicht flüchten wir aus einer Situation raus, wo wir drin sind. Vielleicht flüchten wir aus irgendetwas raus. Oder wir flüchten in etwas hinein und versuchen zum Beispiel uns abzulenken mit Sachen in unserem Leben. Wir versuchen uns vielleicht abzulenken mit Essen, mit Alkohol, mit Internet, mit Pornografie, mit Fernsehen, was auch immer. Einfach zum wie eine gewisse Situation, eine gewisse Not in unserem Leben nicht mehr daran zu denken. Und wenn du so Muster kennst in deinem Leben, so Fluchtgedanken oder so Fluchtmuster, dann werde ich dir heute einfach sagen, ich werde dich nicht verurteilen. Es darf dich niemand verurteilen, weil das ist ganz ein normales menschliches Muster. Wenn Not da ist, flüchten wir Menschen davor. Nur ist das Problem, dass es nichts ändert. Hagar flüchtet vor dieser Situation, wo sie drin ist, und endet in der Wüste. Und das ist so ein bisschen der Tiefpunkt. Und vielleicht bist du heute auch da und du fühlst dich in deinem Leben ein bisschen wie in einer Wüste. Und dann werde ich dir jetzt zeigen, was nachher passiert. Weil im Leiden innen passiert etwas Erstaunliches. Die Geschichte geht dann so weiter, und das ist jetzt die überraschende Wendung. Es heisst dort, der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle am Weg nach Schur. Was jetzt in dem Gespräch passiert zwischen dem Engel und der Hagar, ist so erstaunlich, dass viele Theologen darauf hingewiesen haben, dass das eine der bemerkenswertesten Begegnungen in der ganzen Bibel ist. Das ist uns vielleicht noch nicht so bewusst, aber ich werde euch vier Gründe zeigen, warum das unglaublich ist, was da passiert in dem Moment. Erstens einmal ist Hagar der erste Mensch in der biblischen Geschichte, der eine Begegnung mit einem Engel hat. Also keiner von den grossen Mose, Abraham, der vor ihm, nein, der Mose ist nachher gekommen, sorry, oder der wer alles vorher war, der Adam und so. Und der Engel sagt zu der Hagar Folgendes. Er spricht sie persönlich an und sagt, Hagar. Hagar, sagt er, der Name. Sklavin von Sarai. Woher kommst du und wohin gehst du? Das ist nicht irgendeine unpersönliche Begegnung mit irgendeiner göttlichen Energie, die sie da hat, irgendwo in der Wüste, sondern es ist Gott persönlich, der sie anspricht und sagt, Hagar, du, ich meine dich. Das ist höchst erstaunlich. Eine Sklavin, eine Ägypterin, wird so von Gott, vom Engel von Gott angesprochen. Das Zweite, was erstaunlich ist, ist, dass Hagar die erste Frau ist, wo eine göttliche Verheißung von einem Kind überkommt. Und sie reiht sich dann ein, so in die illustre Gruppe von Frauen, die man nachher in der Bibel findet, die so Zusagen überkommen. Zum Beispiel Hannah, die nachher die Mutter wird vom grossen Prophet Samuel, kommt so eine Zusage über. Oder Elisabeth, die die Mutter wird von Johannes der Täufer. Oder Maria, die Mutter wird von Jesus selber. So eine Verheißung kommt dort Hagar rüber. In der Wüste. Eine Ausländerin, eine Ägypterin. Du wirst einen Sohn bekommen. Das Dritte, was erstaunlich ist, ist, dass Hagar eine Nicht-Jüdin ist, die die Verheißung bekommt, dass aus ihr ein grosses Volk wird. Sonst sind das meistens Verheißungen an Männer, dass aus ihnen Völker entstehen. Beim Abraham sehen wir da. Aber bei ihr ist auch die Verheißung, dass aus ihr ein grosses Volk wird. Und das müssen wir uns vorstellen. Eine Sklavin, ohne Ansehen, ohne Status, ohne irgendeinen Besitz. Und Gott sagt zu ihr, aus dir wird ein grosses Volk werden. Ich weiß gar nicht, was man sich unter dem vorstellen soll. Aber es ist einfach grossartig. Und das Vierte, was noch erstaunlich ist an dieser Begegnung, die Hagar ist die erste Person, wo Gott einen Namen gibt. Und jetzt müsst ihr es richtig verstehen. Es ist nicht Gott, wo der Hagar einen neuen Namen gibt, sondern es ist die Hagar, wo Gott einen Namen gibt. Der Name El-Roi ist nicht ein Name, den Gott ausspricht, sondern es ist ein Name, den eine Sklavin dem Gott gibt. Und erstaunlicherweise macht das sonst niemand. Der Mose gibt Gott keinen neuen Namen oder gibt Gott nicht so einen Namen. Der Abraham kommt zwar von Gott einen neuen Namen über, aber er gibt Gott nicht einen Namen. Also sie war sehr eine kreative Theologin. Sie gibt Gott einen Namen. Und das müssen wir uns einfach vorstellen, das passiert nicht irgendwo an einer gemütlichen Retretentagung, wo die Hagar sich gut lässt gehen, ein bisschen im Sprudelbad ist und so eine tolle Begegnung hat mit Gott, sondern wir müssen uns das geben. Sie ist auf der Flucht in der Wüste, völlig verzweifelt. Und dort begegnet Gott ihr und spricht all das in ihr Leben hinein. Und Hagar fühlt sich so angesehen von Gott, dass sie dann eben das alles so schön zusammenfasst in dem einen Namen und nennt eben Gott El-Roi. Und das ist eben der Vers, das 13, was es dann heisst. Dann nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Und Hagar bringt mit dem zum Ausdruck, wer Gott in seinem Innersten ist. Nämlich ein Gott, der sieht. Jetzt weiss ich nicht, ob das für dich so im ersten Moment eigentlich eine mega schöne Zusage ist oder ob wir manchmal auch ein bisschen Angst haben vor so etwas. Also, wenn Gott ein Gott ist, der sieht und alles sieht, dann ist es ja vielleicht so, wenn ich etwas zu verstecken hätte vor Gott, dann will ich eigentlich nicht, dass Gott das sieht. Also, wenn wir etwas zu verstecken haben vor Gott, ist das nicht unbedingt gerade so eine schöne Zusage im ersten Augenblick. Aber es geht halt hier im Kontext um eine Frau, die alles verloren hat. Die am Tiefpunkt von ihrem Leben ist. Und da sagt jetzt Gott zu ihr, ich sehe dich. Und sie sagt zu Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Die Hagar erlebt da, dass Gott sie sieht, dass sie Ansehen hat bei Gott. Es hat sonst niemand hat sie gesehen. Sie war unansehnlich, sie war verstoßen. Aber Gott sieht sie. Und sie erlebt, dass Gott sie annimmt. Sie erlebt, dass Gott ihr ein Ja zuspricht. Und zu ihr sagt, ich sehe dich. In all dem Innen, wo du drin bist. Und schau, diese Zusage möchte ich dir oder denen von uns ganz besonders zusprechen, die sich vielleicht gerade in so einer Wüstenzeit befinden im Leben. Gott ist ein Gott, der sieht. Und er sieht besonders die Leute, die am Rand stehen. Er sieht besonders die Leute, die vielleicht gerade in einer notvollen Situation sind. Er sieht besonders gerade die Leute, die vielleicht gerade in einer Wüstenzeit sind. Dort sieht Gott. Er sieht dich, wenn du in so einer Situation bist. Und vielleicht fühlst du dich manchmal in deinem Leben übersehen. Und vielleicht denkst du manchmal, wenn ich nicht mehr da wäre, das würde gar niemandem auffallen. Aber Gott sagt, oder Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und ich werde dir das zusprechen am Anfang von dem neuen Jahr. Und ich werde dir das auch zusprechen, wenn du dich super gut fühlst und dich freust auf das neue Jahr und alles gut ist in deinem Leben. Aber ich werde dir das besonders zusprechen, wenn du gerade in einer schwierigen, notvollen Situation bist. Gott sieht dich. Und du bist geliebt von Gott. Und du bist angenommen von Gott. Du bist nicht nur geduldet. Du bist nicht nur so ein bisschen okay. Sondern er sieht dich, er liebt dich und er will dich. Interessant ist, dass die Begegnung da nicht fertig ist mit dem Ansehen von Gott. Sondern es geht dann noch weiter, weil der Engel Das ist ja fast ein bisschen frech, aber der hat 3 Aufträge für die Hagar. Und es scheint, wie wenn die Begegnung in der Wüste ihr so viel Kraft gibt, so viel Auftrieb gibt, dass sie dann tatsächlich parat ist, das auszuführen, was der Engel ihr sagt, dass sie machen soll. Sie findet im Leiden innen die Kraft, zum Weitergehen, um die nächsten Schritte zu gehen. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott uns ermutigen und bestärken dazu. Dass wir Kraft haben, die nächsten Schritte zu gehen. Es müssen keine grossen Schritte sein, es müssen keine Weitsprünge sein, sondern Gott gibt uns Kraft, die nächsten Schritte zu gehen. Auch gerade im Leiden und in der Not. Das Erste, was der Engel zu ihr sagt, ist eigentlich, Gang zurück. Es heisst dort im Vers 9, da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Und die erste Reaktion auf so eine Aussage ist doch, Gott, das geht doch nicht. Das ist doch zu viel verlangt. Du kannst doch die Hagar nicht zurückschicken in die Situation, wo sie gerade herkommt. Sie ist dort Sklavin gewesen, sie ist dort ausgebeutet worden, sie ist sogar sexuell ausgebeutet worden und du sagst, geh zurück in die Situation. Und der Punkt ist, dass Gott die Situation, die Umstände der Hagar nicht verändert hat. Aber die Hagar ist als andere Person zurück in die Situation gegangen. Er hat die Umstände nicht verändert, aber die Hagar ist eine neue Person geworden, die anders zurück ist in die Situation. Und schaut, vielleicht ist es in unserem Leben eben manchmal auch so. Gott ändert die Umstände, die wir drin sind, nicht immer gerade sofort und so, wie wir es gerne hätten. Aber ich glaube, Gott ändert uns so, dass wir anders in die Situation wieder rein können. Dass die Situation dann doch anders ist, aber nicht, weil sich die Umstände geändert haben, sondern weil wir uns geändert haben. Die Hagar hat das volle Ja, das volle Ansehen, den vollen Zuspruch von Gott gehabt und ist als andere Person in die Situation zurück. Und ich werde dir die Frage mitgeben in das neue Jahr hinein. Wo bist du vielleicht daraus rausgeflüchtet und wo sagt Gott zu dir, gang zurück? Gang zurück. Und auch wenn die Umstände sich vielleicht nicht verändert haben, aber Gott ruft dich vielleicht zurück in eine Situation, weil du verändert bist. Und das Zurück von der Hagar, das Zurückgehen in ihre Situation, ist eigentlich ein Weitergehen und nicht ein einfach Zurückgehen ins Alte. Sondern sie ist als verändernde Person zurückgegangen. Also das ist das Erste. Der Engel sagt, gang zurück. Das Zweite ist, dass er zu ihr sagt, erfüll deinen Auftrag. Die Hagar soll zurückgehen und ihren Auftrag ist, ein Kind überzukommen, das Baby auszutragen. Und dann gibt er ihr auch noch den Auftrag für einen Namen. Sie soll ihm den Namen Ismael geben, was so viel bedeutet, wie Gott hat gehört, Gott hat erhört. Also Gott hat in der Demütigung die Hagar gehört. Und auch wenn die Umstände, wie das Kind entstanden ist, wie die Schwangerschaft angefangen hat, nicht über alle Zweifel erhaben ist und vielleicht auch nicht dem Willen von Gott entspricht, so stellt sich Gott jetzt trotzdem zu der Hagar und zu dem Baby und sagt, gang zurück und erfüll deinen Auftrag, wird eine gute Mutter für den Ismael. Und ich frage mich, ob wir wissen, was unser Auftrag ist, wo Gott uns reingerufen hat. Weißt du das für dein Leben? Könntest du sagen, ja, mein Auftrag für das nächste Jahr ist das und das und das? Vielleicht ist es dein Auftrag, an dem Ort, wo du bist, dort, wo du schaffst, eine gute Kultur zu prägen, Leute zu ermutigen, dort ein Hoffnungsschimmer zu sein. Vielleicht ist es dein Auftrag, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein, in schwierigen Umständen. Vielleicht ist es dein Auftrag, aber auch irgendwo ans Ende der Welt zu gehen, weil Gott dich dort anruft. Aber die Frage ist, weißt du, was dein Auftrag ist für dein Leben? Oder lebst du einfach so ein bisschen vor dich hin, das, was gerade so passiert? Was ist der Auftrag, den Gott dir gibt und sagt, erfüll deinen Auftrag auch in dem neuen Jahr? Oder vielleicht neu in dem neuen Jahr? Und dann setzt eben der Engel noch einen oben drauf und sagt eigentlich noch, erwart Grosses. Und das ist ja irgendwie schon interessant. Der Engel sagt nicht nur, du wirst einen Sohn bekommen, Ismael soll heißen, sondern er sagt dann auch noch, und aus dem Ismael wird ein grosses Volk werden. Und nochmal, die Zusage kommt am Tiefpunkt von ihrem Leben. Dort, wo sie eigentlich nicht mehr weiss, wie es weitergehen soll, sagt Gott, sagt der Engel zu ihr, aus dir wird ein grosses Volk werden. Und ich frage mich für uns, wo dass wir vielleicht unser Leben so ein bisschen in einem abgesicherten, schönen Modus leben und wo dass Gott uns nochmal herausrufen könnte zu etwas Grossem, zu etwas Erstaunlichem. Gerade auch in diesem neuen Jahr. Erwarten wir noch so etwas? Erwarten wir, dass Gott vielleicht nochmal etwas tut mit unserem Leben? Oder sind wir zufrieden mit der Art und Weise, dem abgesicherten Modus, wo wir drin sind? Oder sind wir nochmal parat, uns rauszurufen lassen, dass er etwas Grosses machen könnte mit unserem Leben? Und wie gesagt, im Fall von Hagar ist das so etwas von unwahrscheinlich gewesen. Sie allein in der Wüste und die Zusage, aus dir wird ein grosses Volk. Und vielleicht erscheint es uns manchmal auch so unrealistisch, dass Gott nochmal etwas Grosses machen mit unserem Leben. Etwas Grosses machen vielleicht mit dieser Kirche. Aber er ist der das machen kann. Und ich glaube, wir dürfen Grosses erwarten von Gott. Und mit dieser Überzeugung, mit dem Ansehen von Gott, mit dem Ja von Gott, geht Hagar zurück. Geht sie zurück in ihr Leiden, geht sie zurück in ihren Schmerz und geht damit Schritt für Schritt weiter. Und wenn ihr die Geschichten weiterleset, das könnt ihr sonst dann mal machen, werdet ihr sehen, das war nicht der letzte Rückschlag für Hagar. Aber es scheint, wie wenn die Zusage von Gott, dass die Bejahung von Gott ihre Kraft gegeben hat, auch durch die schwersten Zeiten von ihrem Leben durchzugehen. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für dein und mein Leben? Mir ist es immer wichtig zu betonen, dass wir so Geschichten aus der Bibel, es geht nicht nur darum, die zu kennen und ein bisschen Informationen und ein bisschen Hintergrund von diesen Geschichten zu haben, sondern dass die auch unser Leben prägen und verändern und etwas zu tun haben mit unserem Alltag. Wir haben im letzten Spätsommer darüber geredet, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, ein Lehrling zu sein von Jesus. Und etwas, was ich gesagt habe, war, dass es auch darum geht, immer ähnlicher zu werden wie Jesus. Und Jesus war einer, der das erlebt hat. Er ist mit Gott durchs Leiden gegangen. Er war mit Gott in der Wüste. Und interessant ist bei Jesus, dass man sieht, dass in den Evangelien, dass es so wie ein Muster gibt. Immer dann, wenn er mehr unter Druck geraten ist, wenn es herausfordernder geworden ist, hat er Gott mehr gesucht. Ist er mehr in die Stille, ist er mehr seinen Vater im Himmel gesucht und hat Zeit mit ihm verbracht. Bei uns tendenziell ist es eher andersrum. Dass dann, wenn das Leben herausfordernd und notvoll wird, dass wir eher sagen, jetzt haben wir keine Zeit mehr für Gott. Aber ich möchte uns einladen, dass wir uns das wie für das neue Jahr vornehmen. Gerade dann, wenn wir unter Druck geraten, mehr nach Gott suchen und nicht weniger. Und ich habe euch zwei Übungen mitgebracht, konkrete, gewohnte Übungen, die wir einüben können in den nächsten Wochen oder mitnehmen in das neue Jahr. Ich weiss, da mit diesen Neujahrsvorsätzen, so, da kann man, ist es so eine Sache. Und morgen sind es alle wieder vorbei und so. Aber gleich, man kann es ja mal probieren. Ich habe euch zwei so Übungen mitgebracht. Ganz einfach. Und sie stehen auch auf dem Handzettel, der draußen beim Ausgang ist, wenn ihr es euch jetzt nicht merken könnt. Das erste ist, ich lade dich ein, nächste Woche einen Ausblick zu machen auf das neue Jahr. Morgen ist erst der 2. Januar. Also, es hat erst angefangen. Und dir die Fragen zu stellen, die der Engel, der Hagar stellt. Nämlich, wo musst du vielleicht zurückgehen? In was für eine Situation ruft dich Gott vielleicht zurück, wo du davon gelaufen bist? Kennst du deinen Auftrag von Gott für dein Leben und vielleicht für das neue Jahr? Und erwartest du Grosses für das, was vor dir liegt? Wag den Ausblick aufs neue Jahr. Nimm dir Zeit, vielleicht eine Stunde, vielleicht einen halben Tag. Es ist ja so frühlingshaft, da kann man auch schön spazieren und so. Nimm dir die Zeit einmal für einen Ausblick. Und die zweite Übung ist, plan der gewohnten ein fürs neue Jahr. So wie du jetzt vielleicht schon deine Weiterbildungen und deine Ferien und deine was auch immer einplanst in deinen Kalender, plan der gewohnten mit Gott auch ein. Plan der sie, dass du jeden Sonntagmorgen in Gottesdienst gehst. Plan das ein, dass du dir regelmässig Zeit nimmst mit Gott. Vielleicht am Morgen, wenn auch immer, das ist egal. Plan dir diese Sachen ein. Und plan dir vielleicht auch ein, vielleicht ist es Zeit für dich, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ist es Zeit für dich, eben mal eine Retrette zu machen. Was auch immer dir vielleicht Gott aufs Herz legt. Und ich glaube, wenn wir uns gute Gewohnheiten einüben in unseren Alltag, ist das auch eine gute Stütze in der Zeit, wenn wir mal in Not sind. Wenn wir mal im Leiden drin sind, können die Gewohnheiten so zu einer Stütze werden, wie sie im Leben von Jesus waren. Und dann schaffen wir es vielleicht auch, oder schaffen wir es sicher auch, so Zeiten von der Wüste mit Gott durchzugehen und ihm auf ganz neue Art zu begegnen, wie es Hagar erlebt hat. Und ich werde jetzt einfach noch beten. Und wenn du magst, dann steh doch auf dazu. Einfach als ein Zeichen, dass wir uns wie Gott wollen, hingeben für das neue Jahr. Und wenn wir so da stehen, dann möchte ich dir das einfach nochmal sagen. Gott sieht dich. Er ist der Gott, der dich sieht. Und Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Und du siehst jetzt einfach auch in Situationen von unserem Leben hinein, du siehst, was wir vielleicht gerade an Not mit uns mittragen von dem letzten Jahr, du siehst, was wir vielleicht für Not vor uns sehen in dem neuen Jahr. Und ich bitte dich, dass du einfach deinen Blick auf uns wendest und dass wir dürfen wissen, du bist der, der uns sieht. Und du bist der, der mit uns wird mitgehen. Und wo wir dürfen Schritte wagen mit dir. Kleine vielleicht, aber wir können weitergehen mit dir. Auch wenn wir vielleicht uns in einer Zeit der Wüste befinden. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du einfach wirkst an unseren Herzen. Und dass wir dürfen ermutigt werden. Dass wir dürfen gestärkt werden. Und dass wir dürfen in das Jahr reingehen und sagen, ja, es ist vielleicht nicht alles gut. Nicht alle Schmerzen, nicht alle Leiden sind vorbei, aber wir haben eine Hoffnung und wir haben eine Zuversicht. Und wir wollen Schritt für Schritt weitergehen. Und wir wollen dir unser Leben hergeben. Und ich bitte, dass du wirkst in unserem Leben, dass du unser Leben brauchst zum Guten. Sprich du vielleicht auch einen neuen Auftrag in unser Leben hinein. Zeig uns, was du noch Grosses vorhast. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.